Der Marketing-Podcast der Universität St. Gallen.
Heute diskutiert Thorsten Tomczak, der die Anziehungskraft der englischen Fußball-Profiliga nicht nur positiv bewertet.
Stand heute wirkt diese Premier League wie ein schwarzes Loch.
Zudem ist mit dabei Markus Schögel, der von einer transformativen Hotelerfahrung berichtet.
Du wachst auf wie eine Fritte ohne Ketchup.
Die Runde vervollständigt Hanna Leimert, die darauf hinweist, dass auch Influencer Menschen wie du und ich sind.
Man kann halt Menschen nicht zu 100% erfassen, sowohl nicht in der Vergangenheit als auch das, was sie zukünftig machen.
Unser erstes Thema in dieser Woche kommt aus dem Sportmarketing. Vor circa 4-5 Tagen bin ich über eine Nachricht gestolpert, die mich doch etwas erstaunt hat. Und zwar wird es am 13.11.2022 in der Allianz Arena in München ein reguläres NFL-Spiel geben. Und zwar spielen dort die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem berühmten Quarterback Tom Brady gegen die Seattle Seahawks. Und für dieses Spiel liegen inzwischen 500.000 Ticketanfragen vor. Also das Spiel ist jetzt schon mehr als ausverkauft. Was passiert hier eigentlich? Also wir haben hier eine ausländische Liga, die mit einem regulären Spiel nach Deutschland kommt. Und ich glaube, wir alle wissen, die weltweit wirtschaftlich erfolgreichste Liga ist die National Football League. Sicherlich nicht die weltweit erfolgreichste Sportart. Das ist ohne Frage Fußball oder wie die US-Amerikaner sagen, Soccer. Die NFL, ich glaube, das ist uns allen bewusst, das ist eine Wirtschaftsmaschine. Und die kommt nun nach Deutschland. Und das kann man durchaus auch als einen Angriff sehen auf professionelle Sportarten, die wir in Deutschland haben. Sei es Handball, sei es Basketball, sei es Eishockey, sei es Fußball. Also die Sportart überhaupt in Deutschland. Was kommt da? Dann kommt eine sehr ambitionierte Marketingmaschine. Der NFL-Commissioner Roger Goodell hat 2010 formuliert, dass er anstrebt, 2027 mit der NFL 25 Milliarden Dollar Umsatz zu machen. Als er das sagte, machten sie gerade 8 Milliarden Dollar. Jetzt 2021 standen sie dann bei 18 Milliarden. Also noch ein kleiner Weg zu gehen, aber der Mann ist offensichtlich auf Kurs. Im Heimatmarkt scheint doch so eine gewisse Wachstumsgrenze erreicht zu sein. Und daher halt die Entscheidung, die NFL weiter zu internationalisieren. Wie ordnet ihr diesen Move der NFL ein? Ich frage mal ganz knallhart, hat die deutsche Fußball-Bundesliga langfristig gesehen überhaupt noch eine Chance?
Wenn man sich das anguckt, was die NFL schon versucht hat, um zu internationalisieren, wie du gesagt hast, ist ja nicht der erste Wurf, sondern es gab eine Europa League und unheimlich viel getan. Aber wenn man sich anguckt, wie die in den letzten Jahren wirklich dann nochmal einen Schub gemacht haben, auch in der Vermarktung, wenn du dir den Super Bowl anguckst, was da veranstaltet wird, ist ja immer noch exorbitant ist, dann glaube ich, dann haben sie jetzt wirklich einen neuen Zugang gefunden, wie sie vorgehen, indem sie eben nicht sagen, wir bauen noch eine zweite Liga auf, sondern wir gehen mit den Spielen, die wir haben. Das muss man sich immer überlegen. Die NFL hat die wenigsten Spiele eines nationalen Tournaments gegenüber der NBA, die meisten, glaube ich, mit den Eishockeyspielern haben. Die Baseballer sind auch nicht schlecht. Aber die fokussieren das so auf diese einzelnen Events, dass das ein echter Alarm ist, wenn das losgeht. Ich habe das mal erlebt, Miami Dolphins haben mal in Berlin gespielt und dann die Amis damals noch stationiert in Berlin mit dem Grill vorgefahren und rauf und runter. Also da ist eine unheimliche kommerzielle Macht hinter. Und ich glaube, was man sieht, ist, dass dieser Wettbewerb zwischen den Sportarten, den du ja gerade beschreibst, ich glaube, der ist ganz spannend, weil wir ja alle nicht mehr hingehen und nur eine Sportart haben, sondern wenn der Dienstagabend mal keine Champions League ist, dann guckt man halt dann auch mal Eishockey auf einmal und gerät in so einen Wettbewerb, der so branchenübergreifend oder industrieübergreifend funktioniert. Und da glaube ich, da machen die gerade einen Riesenschritt vorwärts, um sich gegenüber den anderen auch richtig aufzustellen und zu sagen, wir werden wahrscheinlich keine reinen puren Football-Fans haben, aber wir haben genug, die das mindestens ein, zweimal im Jahr erleben wollen. Und denen dieses Spektakel in Europa zu geben, glaube ich, oder auch in den anderen Ländern, dann ist das sicherlich ein ganz smarter Weg, wirklich auch diesen Content zu bieten, weil es geht ja wirklich um dieses Niveau, auf dem die das Spiel spielen. Und ich halte das schon für eine ganz krasse Ansage.
Ich glaube auch, sie werden jetzt in Deutschland einen ordentlichen Schub machen. Also sieht man ja auch, wie du es angesprochen hast, an den Personen, die da oder an der Anzahl an Menschen, die nun zu diesem Spiel wollen in München und dann vermutlich auch in Frankfurt. Das hat sicherlich zwei Gründe, wie du eben gesagt hast, Markus, dieses Thema der Verknappung. Ich glaube auch, das sind so einmalige Events, dann in Kombination mit diesem Entertainment-Faktor, wie das aufgeblasen wird, dass es dann auch die Menschen anspricht, die vielleicht gar nicht so viel mit dem Sport anfangen können und einfach dieses Erlebnis einmal erleben wollen. Und wenn man das im Vergleich zu der Bundesliga betrachtet, die schiere Anzahl an Events oder an Spielen, die es gibt, ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Und es sind, denke ich, zwei verschiedene Gruppen an Menschen, die das auch ansprechen wird. Jetzt kommt es natürlich in so eine Zeit, wo die Bundesliga allgemein so ein Problem hat mit dem FC Bayern, dass immer wieder gesagt wird, es verliert so ein bisschen an Spannung. Das ist sicher was, wo bei der NFL mehr Spannung drin ist. Aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland jetzt irgendwie die Bundesliga ablösen wird, weil das so fest verankert ist in der Kultur, dieser Vereinsgedanke, das ist, denke ich, schon nochmal ein anderer Aspekt ist. Und das ist ja auch das, wie diese zwei Sportarten sich gegenüberstehen, dass wir bei der NFL wirklich den Kommerz als in der DNA drin haben und beim Fußball, sobald es dann in Richtung geht, dass sie ein bisschen mehr Kommerz reinbringen wollen, schreien alle Fans auf und beschweren sich. Also da stehen halt zwei völlig verschiedene Grundwerte gegeneinander.
Ja, also ich glaube, das ist eine messerscharfe Analyse. Und wenn man jetzt in die USA guckt, ja, wo ja Football auch ein richtiger Volkssport ist, der ja nicht nur als absolute Profisportart betrieben wird, dann kann man aus meiner Sicht, und das ist eben keine gute Botschaft für die deutsche Bundesliga, eine Parallele ziehen zu dem Football, was dann auf College-Level gespielt wird. Da hast du diese Tradition und da ist es auch an den Ort gebunden. Noch vor 2-3 Jahren haben die Raiders in Oakland gespielt. Inzwischen spielen die in Los Angeles. Ja, so eine Franchise kann einfach in den USA verschoben werden und ist dann am neuen Ort auch fürchterlich erfolgreich. Da geht es darum, die Liga zu vermarkten und nicht einzelne Vereine. Und aus meiner Sicht hat die Gesamtsportart Fußball, also wie sie in Europa betrieben wird, hier einen großen Nachteil. Weil hier dominieren die großen Vereine und nicht die Ligen. Ja, und wenn wir auf die Ligen gucken, und jetzt kommen wir zu dem, was du sagst, die Bundesliga ist unter Druck, dann hat die Bundesliga schlichtweg einen brutalen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Premier League aus England. Das wissen wir alle. Stand heute wirkt diese Premier League wie ein schwarzes Loch. Da zieht alles Geld hin. Und im Moment ist ja gerade, man weiß nicht genau, ob der Deal klappt und wie er klappt, aber der Deal im Raume, dass Abramovich, der Besitzer vom FC Chelsea, seinen Club abgeben will. Und es steht eine Summe von 5 Milliarden Euro im Raum. Wer führt diese Investmentgruppe an? Dann ist es halt der Besitzer der Los Angeles Dodgers, ein Baseballteam. Und wenn man sich in der Premier League umsieht, dann stellt man fest, entweder Manchester City, die Vereinigten Emirate, oder im Hintergrund hast du irgendeinen amerikanischen Sportkonzern, typischerweise vertreten durch irgendeine Familie, die typischerweise schon immer im amerikanischen Profisport aktiv war. Ob das jetzt Manchester United ist, ob das Arsenal London ist, ob das Liverpool ist. Und die Owner besitzen dann typischerweise Eishockey-Clubs, Baseball-Clubs oder eben auch NFL-Clubs. Und meine These wäre, mit Blick auf die Bundesliga, langfristig, man sollte sich kuschelig einrichten, wie so eine College-Sportart. Da kann man auch Zehntausende von Menschen anziehen, ist ein toller Sport. Die Stars werden in den anderen Ligen spielen, sprich in England oder vielleicht noch in den zwei spanischen Vereinen. Und in Deutschland wird der FC Bayern, solange sie das meiste Geld haben, immer wieder Meister werden, was die Bundesliga auch nicht spannender macht.
Nein, kann ich absolut zustimmen. Also sehe ich ganz genauso, dass das System, das sind zwei völlig verschiedene Systeme. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, die Bundesliga sollte sich mal abschauen, wie die NFL das machen, also wie deren Systeme sind, um das Ganze spannend zu halten, das wird nicht funktionieren.
Ja, ich glaube das auch, dass es nicht funktionieren wird. Und ich muss sagen, mir blutet auch das Herz, weil ich überzeugt bin, dass die Bundesliga da einfach überrannt werden wird. Letztendlich wird der Fußballsport amerikanisiert. erstmal haben wir die ganzen Amerikaner jetzt schon im System drin. Ordnende Kraft ist schlichtweg das Geld. Und da, wo das Geld sitzt, wird letztendlich bestimmt, wie der Sport gespielt wird. Wenn nicht mal Borussia Dortmund in der Lage ist, irgendeinen Starspieler zu halten. Und wenn wir von Borussia Dortmund sprechen, sprechen wir von einem der 10 größten Vereine im europäischen Fußball. Aber letztendlich haben die auch keine Chance. Ein Haaland wird dann eben zu City gehen und Dortmund muss das nächste junge Talent wieder aufbauen, damit sie es dann in 2-3 Jahren verkaufen können.
Ich würde gerne nochmal diese Debatte oder den Punkt aufnehmen, den Hanna gerade angesprochen hat. Dieses generische oder dieses native, dieses Grassroot, was Fußball ja in Europa hat. Also verbunden mit der Erde, auf der du spielst, mir ist an mir, wir sind der Club. Und was ja eigentlich das ausmacht, was dieses Fan-Denken in Europa ausmacht, das ist ja in Amerika was anderes. Das hat ja eine Färbung eher von dem, wo du einen geilen Star findest, den du irgendwie dir ein bisschen suchen kannst. Und ich finde, diese Komponente, die würde dem deutschen Fußball momentan gut tun, sich auf so eine Stärke zu besinnen und sich auch wieder mal zu fragen, wie kannst du sowas fördern? Ich meine, ein SC Freiburg, der da auf Platz 6 landet und sonst was. Aber da musst du nicht denken, dass du irgendwann in der Liga von der NFL kicken kannst. Das kannst du vergessen.
Ja, ich glaube, das ist es. Man muss sich darauf einrichten, dass man in der Bundesliga gut geführte Vereine auch in Zukunft haben wird. Ich würde auch gerade sagen, in der aktuellen Saison mit Freiburg, Union Berlin und auch Eintracht Frankfurt haben wir da tolle Vereine, die gewissen sportlichen Erfolg haben, toll geführt sind und geliebt werden von ihren Fans. Bloß die Attraktivität im Sinne eines professionellen Spitzensports, da sehe ich schlichtweg düster, was die Bundesliga angeht, weil sie schlichtweg aufgrund der Strukturen, die wir in der Bundesliga haben, wer einen Verein besitzen kann und wer ihn nicht besitzen kann, letztendlich im Long Run keine Chance haben.
Ja, aber auch nochmal, wenn du eine deutsche Fußballliga hättest, die stärkere Regeln ausmachen könnte, wie der Wettbewerb gleicher laufen könnte, obwohl die finanziellen Mittel, also ein Draft-System oder wenn du versuchst, Talente gleich zu verteilen oder auch Trainerstab oder Ressourcen etc., also mehr Regularien einführst, damit der Wettbewerb gleicher spielen kann.
Dann gehen doch alle weg. Dann würde, glaube ich, diese Entwicklung nur noch verstärkt werden. Das sehe ich auf jeden Fall.
Ja, im Grunde, es gilt, es kann nur einen geben. Ja, und das ist ja eben in den anderen Profisportarten so. Alle guten Eishockeyspieler spielen in der NHL, alle guten Basketballspieler spielen in der NBA. Meine These lautet schlichtweg, in einer hoffentlich sehr fernen Zukunft werden wir auch im Fußballsport eine Liga haben. Ich meine, es muss nicht die Premier League sein. Es kann natürlich auch sein, eine gut entwickelt, weiterentwickelte Champions League, was aber trotzdem dann wieder zu dem Punkt zurückführt, dass die Bundesliga-Vereine mal darüber nachdenken müssen, ob sie sich nicht vielleicht doch anders strukturieren müssen.
Als zweites Thema bringe ich heute die Diskussion um Finn Kliemann mit. Man nennt ihn auch den Heimwerker-King, der als YouTuber seit Mitte der 2000er Jahre unterwegs ist und in einem sehr eigenen, charaktervollen Weg einem zeigen kann und aufzeigen kann, wie man als Heimwerker aktiv sein kann, das mit einer Riesenschaufel Selbstironie und mit sehr viel Spaß und sehr viel Verpeiltheit einem viele Dinge nahebringen kann, an denen man dann vielleicht auch mal selber einen Hammer in die Hand nimmt und versuchen kann, bestimmte Dinge im Häuslichen zu richten. Das Ganze kulminierte dann in seiner Karriere auch in der berühmten Netflix-Serie Das Hausboot, wo er mit Olli Schulz, seinem Kumpel, das Hausboot von Gunter Gabriel renoviert haben. Finn Kliemann kriegt um die 1 bis 2 Millionen Views für seine Videos auf YouTube. Der ist ein anerkannter Mensch der Nachhaltigkeit. Er hat selbst den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen und gilt eigentlich in der gesamten Influencer- und YouTuber-Szene als einer, der sehr anerkannt ist, sehr positiv besetzt ist und auch dessen Worte in Sachen Umweltorientierung, Nachhaltigkeit was gelten. Er hat dann eine eigene Heimwerker-Show auch noch auf ZDF Neo bekommen und war eigentlich so, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, einer der Gutmenschen unter den Influencern, die unheimlich gut gelitten waren, bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war jetzt der 4. Mai, als der gute Jan Böhmermann in seinem ZDF Casino Royale, wie ich es immer nenne, seine Investigativstory vorstellte und Herrn Finn Klimaner hinterhergegangen ist, wo denn eigentlich seine Masken herkommen, die unter der Marke Oder So in verschiedenen Online-Kanälen, sowohl auf seinem eigenen Kanal als auch bei About You verkauft hat, als nachhaltige Atemmasken für die Corona-Pandemie. Und Herr Böhmermann in einem sehr investigativ gestalteten Beitrag immer mehr darauf kam, dass diese Masken A, weder nachhaltig produziert, noch nachhaltig verkauft, noch irgendwie transparent produziert wurden. Und das hat richtig fette Wellen geschlagen, indem in kürzester Zeit einige der Sponsoren oder auch die Verteiler dieses deutschen Nachhaltigkeitspreises sagten, wir erkennen dir den Preis ab, wenn du diese Masken nicht so produziert hast, wie du gesagt hast, dass die aus Europa kämen und etc. About You prüfte die Auslistung der gesamten Oder-So-Linie aus ihrem Sortiment. Und der gute Finn Kliman eigentlich ein Opfer der klassischen Cancel Culture wird, und zwar von der einen Seite auf die andere, innerhalb eines Fernsehbeitrags geraten ist. Und ich finde, diese bringt es auch deswegen mit, weil es so ein bisschen Licht auf die Influencer-Szene wirft aus einer anderen Brille. Und vielleicht auch nochmal dazu anrät, nachzudenken und zu diskutieren, wofür stehen Influencer? Was können sie leisten? Was wollen sie selber leisten?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, dass das Handeln da sicherlich, er hat viele Fehler gemacht. Er war auch nicht ganz sauber im Umgang danach, nach diesem Beitrag. Das hätte man sicherlich besser machen können. Und was ihm natürlich einfach jetzt total zurückschlägt, ist einfach diese moralische Haltung, die er immer hatte und diese Konsumkritik, die er geäußert hat. Also das war ja eigentlich sein Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Influencern, dass er sich so unterschieden hat und auch deswegen viele Unternehmen ja eigentlich wahnsinnig gerne mit ihm zusammenarbeiten wollten, weil er halt dieser perfekte Influencer sozusagen ist, ohne Ecken und Kanten und auf der einen Seite dann halt auch noch diese Konsumkritik verkörpert. Gleichzeitig hat er damit ja auch Produkte verkauft und ich finde es ein bisschen schwierig. Hätte er jetzt offen kommuniziert, dass er mit diesen Masken Gewinn macht und wie er die produziert, und in diesem Moment wollten viele Menschen Masken haben in Deutschland, dann hätte man ihn dafür kritisiert und man hat ja wirklich versucht, ihn in diese Ecke zu treiben, dass das alles immer nachhaltig und total sauber und total gut ist. Und da ist ja auch About You mitgegangen und ich glaube, ganz lange wollten ja diese Unternehmen auch gar nicht wahrhaben, dass das vielleicht gar nicht so hinhaut. Also, dass das ein bisschen utopisch ist, diese Masken in der Menge nachhaltig in Portugal zu produzieren. Und da gab es ja auch Hinweise, die Medienberichten zufolge an About You gespielt wurden und sie sind denen nicht nachgegangen. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollten, dass das schwierig ist, so zu erfüllen und ihn da in eine Ecke sozusagen gestellt haben, ohne jetzt seine Handlungen da zu entschuldigen. Also ich denke, das muss man trotzdem gleichermaßen sagen. Und dann zum Thema Influencer-Branche allgemein. Dieses kalkulierbare Risiko soll ja möglichst gering sein. Also man will diese perfekten Menschen haben, wo möglichst wenig Schwächen zu finden sind bei den Influencern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Schwachstelle der gesamten Branche. Also da muss man realistischer werden, dass das immer noch Menschen sind, mit denen man zusammenarbeitet. Das sind keine Kampagnen, keine Clips etc., die man total steuern kann und dass man da immer ein Risiko eingeht. Also ich glaube, das wird jetzt noch mal klarer durch diesen Fall.
Jetzt mal rein aus einem Blickwinkel des Marketing. War der Flint Kliman hervorragend positioniert? Ja, also der stand für gute Werte, stand für ein gutes Thema und das, ich glaube, es hat auch die einen oder andere erstaunt, welche Marken denn mit ihm zusammengearbeitet haben. Es ist ja nicht nur About You, da hört man dann Marken wie Behrensen, die natürlich naheliegend mit seinen Handwerker-Videos, dass es sowas wie der TUM Baumarkt ist und die jetzt natürlich alle alarmiert sind und so weiter und so fort. Aber etabliertes Geschäftsmodell offensichtlich von dem Herrn Kliman und Fans. Du hast es gesagt, Markus, 2 Millionen Views teilweise auf seinen Videos und auch kann man jetzt heute auch noch recherchieren, die Kommentare, seine Fans, die haben ihn geliebt. Das muss man ganz klar sagen, ja, und haben auch seinen Spaß verstanden und seinen Charme verstanden und so weiter und so fort. Also von daher würde ich sagen, wirklich eigentlich eine gut, also jetzt als Marketingmensch, gut geführte Influencer-Marke. Aber jetzt komme ich zu meinem Punkt. ist ja was anderes, jemand als Influencer für eigene Produkte einzusetzen, als jetzt bei einem Influencer Masken zu bestellen. Was hat sich About You dabei gedacht? Und das in einer Zeit, wo wir darüber reden, dass Händler, Unternehmen sich grundsätzlich Gedanken machen müssen über ihre Lieferketten.
Ich würde genau den Gedanken, der ist mir auch durch den Kopf geschossen. Nehmen wir jetzt mal Herrn Kliemann als verschiedene Geschäftsmodelle, die er repräsentiert. Er hat also das Influencer-Modell, wo er quasi mit Produkten sich auseinandersetzt, wo er kommuniziert, wo er eine Bewertung macht, sein Unboxing oder sein Unnailing oder was auch immer er da gemacht hat oder Hausboote repariert hat. Das ist eine Geschichte, glaube ich, die ist sehr gut positioniert. Da hat er seinen Weg gefunden. Jetzt macht er das nächste und darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, inwieweit Persönlichkeiten, Celebrities und Influencer Marken werden, die sie selbst führen. Und jetzt hat er sein zweites Geschäftsmodell. Er baut quasi eine Eigenmarke. Er geht hin und sagt, ich baue oder so. Das ist eine Marke, die kommt von Finn Kliemann. Das kann ich in anderen Kanälen spielen, als in dem, wo ich Influencer bin. Also ich kann meinen eigentlichen Wert woanders monetarisieren und damit jemandem anderen mit meinen Produkten beglücken. Und das ist, glaube ich, die Geschichte mit About You. Das, was du beschreibst gerade, ist aus Sicht von About You und wenn man denen auch immer zuhört, wie sehr sie sich um Nachhaltigkeit kümmern und was sie da alles tun und, macht About You meiner Meinung nach den typischen Handelsfehler, indem sie sagen, das ist unser Lieferant, der muss sich selbst darum kümmern, dass er die Dinge im Griff hat. Das ist nicht unsere Aufgabe, unsere Lieferantenketten im Griff zu haben. Wäre in Deutschland das Lieferantenkettengesetz als eine der letzten Maßgaben der letzten Regierung gekommen, hätten die für das Ding richtig einen auf den Deckel gekriegt, weil sie nicht nachweisen können, dass sie nachhaltig produziert haben. Und vor dem Hintergrund kreuzen sich hier drei Debatten. Das ist einmal ein Influencer, der sich gesagt hat, ich monetarisiere mal meinen Markenwert in einem anderen Geschäft, baue damit eine Marke, die ich anders vermarkten kann. Also Influencer, neues Geschäftsmodell. Und dann eine Beziehung zu Händlern oder Partnern, die ganz schnell hingehen und sagen, ups, nicht mein Problem, tut mir leid.
Ja, ich kann dann mal einen kleinen Gedanken loswerden. Mhm. Im Grunde, wenn man jetzt versucht es mal loszulösen von dem aktuellen Fall. Also wie sollte ich als Influencer, Influencerin agieren, um eine starke Marke aufzubauen, hat der Flynn Kliemann ja eigentlich einen super Job gemacht. Ja. Ja, indem er nämlich ihm nicht nur sagt, und ich mache das und ich finde das gut und so sieht mein Leben aus, sondern indem er ja wirklich Dinge bewegt hat. Er hat das gehighlightet in seiner Netflix-Show, wo genau. Er da eben so ein Boot repariert, was man dann auch wieder mieten konnte und die Übererträge sollten dann auch wieder irgendwelchen gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Also von daher aus meiner Sicht losgelöst jetzt von diesem Fall eigentlich ein gutes Agieren, nämlich nicht nur Worte, sondern auch Taten authentisch. Umso nachteiliger natürlich jetzt, dass diese ganzen Dinge aufgedeckt wurden für ihn.
Ja, wobei als er im Kern ist er wirklich eher Unternehmer, der Influencer wurde. Daher kommt er ja, also er ist ja mehr und ich finde es jetzt auch schwierig, ihn nur als Influencer zu bezeichnen, weil er ist eigentlich als Unternehmer groß geworden und nicht andersrum. Also das ist schon nochmal zu trennen, denke ich.
Wobei dann ist es noch verwunderlicher, dass er sich nicht im Klaren darüber war, was passiert, wenn er als Unternehmer so eine Maske, also ich meine,
absolut.
Also damit hat er sich ja ins eigene Fleisch geschnitten, zu sagen, komm, das machen wir und Nachhaltigkeit zweitrangig, Hauptsache wir kriegen die Masken.
Absolut.
Wir verdienen hier Geld, ja. Also der Satz geht mir nicht aus dem Kopf. Klar kannst du Geld verdienen, aber da musst du auch den Maßstäben genügen, für die du als deine Marke stehst.
Er hat sich
und da ist irgendwo so, da fehlt so der wie soll man sagen, der Business-Link zwischen den beiden Modellen, wo er wirklich aufpassen musste.
Er hat sich da total verkalkuliert, ja, definitiv. Aber nochmal, ich glaube, es ist wirklich schwierig zu sagen, oder hätte er damals in der Situation gesagt, wir produzieren jetzt in Asien und machen Geld damit, es wäre ihm damals schon um die Ohren geflogen.
Aber er hätte doch was ganz anderes machen können. Es gar nicht machen.
Er hätte es gar nicht machen können, das wäre die beste Option gewesen, aber ja.
Es wäre das Ehrlichste gewesen. Und ich glaube, der hätte damals auch noch mit der Marke andere Dinge produzieren können, außer Masken, die vielleicht nachhaltig gewesen wären. Und vielleicht damit dann seine Marke auch nicht so ruiniert, wie sie jetzt gerade dasteht.
Wobei natürlich auch ein bisschen die Frage ist, Man möchte natürlich alles nachhaltig und aus Portugal in Bioqualität haben etc. Aber in dem Moment brauchte es ja Masken. Also das muss man ja trotzdem auch nochmal ganz klar sagen.
Aber nochmal, dann entweder sagen, okay, ich mache die Masken, aber dann bitte nicht mit meinem Namen. Die beste Alternative wäre gewesen, lass die Masken jemand anders produzieren. Ja. Also ich meine, sie sind ja irgendwie hierher gekommen. Da hätte es auch andere gegeben, die es gemacht hätten wahrscheinlich. Was können andere Influencer davon lernen? Ich glaube, dass sich einfach viele einfach darüber im Klaren sein müssen, dass das eine nachhaltige Herausforderung ist, sondern die müssen sich einfach stärker damit auseinandersetzen, wie sie sich selber positionieren und wofür sie stehen wollen. Also wenn du die Frau Hummels nimmst, die klagt, weil sie auf einmal nicht einen Post als Anzeige sehen will, ist genauso falsch auf dem Dampfer, glaube ich, da gewesen, das zu sagen, natürlich sollst du zeigen, dass du damit Geld verdienst, aber dann sei wenigstens auch so ehrlich. Ich glaube, das nimmt dir auch keiner übel, solange es in dem Kontext deiner Identität, deines Purpose oder wie man es auch immer nennen will, steht. Und dass das Judgment dann auf die genauso runterrasselt wie auf jeden anderen, die sind davor nicht gefeit. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, dass die beileibe nicht so im Olymp stehen, wie wir uns das immer vorstellen.
Ja, habe ich mir nicht vorgestellt, dass die jetzt in irgendeinem Olymp stehen, eher im Gegenteil.
Naja, in ihren Resonanzräumen haben sie schon eine exponierte Stellung, die denen schon sehr viel Goodwill entgegenbringt.
Stimmt.
Und du siehst, die stürzen, es stürzt immer mal wieder einer ab. Und ich glaube, das nimmt momentan zu, dass die alle da nicht irgendwo landen, wo die sich alle sehen. Und das Allheilmittel-Influencer kriegt Schramm. Weißt du, also das ist nicht mehr diese Geschichte. Hauptsache, du findest deinen Influencer und der funktioniert und dann lässt du den mal machen. Diese, was du, das ist jetzt... Du hast es fast, die Projektionsfläche funktioniert nicht. Du kannst sie nicht als reine Projektionsfläche nehmen. Du musst dir viel mehr darüber im Klaren sein, dass es ein lebender Mensch ist, dass es keine Marke ist, die du gestalten kannst.
Und von dem du nur einen ganz kleinen Ausschnitt siehst. So. Das ist ja der kritische Punkt daran, dass du es halt nicht so komplett überblicken kannst.
So. Für mich stellt sich die Frage, ob wir nun in eine neue Phase dieser Betrachtung der Influencer kommen, wo wir sie erst auf dem Podest gehoben haben, im bestimmten Bereich auch gut positioniert waren, aber eben, und das ist der Unterschied zu den Marken, die diese Influencer nutzen, also diese Personenmarken, viel komplexer und facettenreicher sind und diese Projektionsflächen gerade nicht so glatt sind, wie wir uns das immer vorstellen, sondern dass die Ecken und Kanten dahinter eine unheimliche Challenge darstellen. Und wir uns heute viel mehr darüber Gedanken machen müssen, passt das insgesamt oder sehen wir da wirklich nur einen Teil von dem und in dem spielen wir rum? Also ich glaube, die kommen in nächster Zeit noch stärker auf den Prüfstand.
Ich glaube auch, dass Unternehmen immer mehr hinterfragen, mit wem sie zusammenarbeiten oder das noch viel genauer prüfen müssen. Aber man kann halt Menschen nicht zu 100% erfassen, sowohl nicht in der Vergangenheit als auch das, was sie zukünftig machen, weil wir immer nur einen kleinen Ausschnitt dieser Menschen kennen. Und deswegen braucht es wahrscheinlich ein Stück weit auch Mut, vielleicht mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht super glatt von außen wirken und perfekt, weil man es halt nie zu 100% steuern kann. Ich glaube, da gehört ein bisschen Risikofreude mit dazu.
Also dem kann ich also unumwunden zustimmen. Und hier haben wir halt die Problematik bei Herrn Kliemann, im Grunde die Problematik seiner Positionierung als Gutmensch. Und die ist natürlich jetzt im Kern erschüttert. Grundsätzlich glaube ich aber, ist es wirklich eine Frage der Positionierung, die du als Influencer hast. Wenn du jetzt positioniert bist, nur im engeren Sinne auf Expertentum, ja, dann bist du auch halt weniger angreifbar.
Dann komme ich zum letzten Thema der heutigen Ausgabe. Als ich zum ersten Mal von diesem Thema gehört habe, dachte ich mir, das kann eigentlich nur so ein wahnwitziges Projekt ohne wirkliche Zukunft sein. Habe es mir dann ein bisschen näher angeschaut und dachte, gut, vielleicht macht es doch Sinn. Worum geht es genau? Walt Disney steigt neben dem Filmgeschäft, dem Streamingdienst, den Themenparks und Resorts und deren Einzelhandelsgeschäften ein völlig neues Geschäftsfeld ein, nämlich den Immobilienmarkt. Sie haben unter dem Titel Story Living den Plan, in verschiedenen amerikanischen Städten oder Nähe von amerikanischen Städten Dörfer zu errichten, die an die Disney-Welt angelehnt sein sollen. Die erste Wohnsiedlung wird in der Nähe von L.A. derzeit geplant. 1700 Häuser sollen es sein, inklusive Villen, Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und einer 55-Plus-Gemeinschaft, die dort aufgebaut werden soll. In diesen Dörfern sollen die Menschen Vollzeit leben, arbeiten, zur Schule gehen, alles sozusagen, was zum Leben dazu gehört, machen. Die Häuser sind angebaut um so eine 24 Hektar große Lagune mit Stränden, Wasserparks. Es gibt Unterhaltungsprogramme. Teilweise ist das auch zugänglich für externe Besucher. Also die Menschen, die dort leben, sind dann ein Stück weit auch ja, Teil dieses Freizeitpark angelehnten Wohnprojektes. Dabei bleibt durchweg dieser Bezug zur Disney-Welt bestehen. Es sind jetzt aber keine Fahrgeschäfte in dem Sinne zu finden. Der Verkauf der Häuser startet im nächsten Jahr und bezogen soll dann das Ganze im übernächsten Jahr, also 2024. Es gibt jetzt einigen Widerstand, es wird auch relativ kontrovers auf Social Media diskutiert. Zum einen auch so das Thema Lagune in der Wüste, ist das nachhaltig, ist das wirklich der richtige Ansatz? Auf der anderen Seite so der Aspekt, erinnert es nicht sehr an Truman Show und ähnlichen Formaten. Und jetzt meine Frage an euch, ist es eine Utopie oder Dystopie? Was meint ihr?
Ich tue mich gar nicht schwer, damit Amerikanern zuzutrauen, dass da ein Markt dafür da ist. Ich glaube, dass das in Amerika, wenn man sich bestimmte Vororte in Outskirts anguckt, gar nicht mal so weit davon weg ist. Es gibt auch diese ganzen Fenced-in-Communities seit Anno Knips in Amerika und dem dann eben positives Innenleben zu geben, was dann vielleicht auch noch eine Story beinhaltet. Lebe auf Tantuin, fahr normales Auto, wäre sowas. Sehe ich schon als etwas, was in dem amerikanischen Lifestyle absolut erstrebenswert für viele ist. Also vom Markt her, glaube ich, ist das gar nicht mal so schräg gedacht. Es kriegt für mich so den schrägen Charakter, wenn wir uns den Filmen nähern, die du schon genannt hast, wie Truman Show oder die anderen, wo Menschen begleitet wurden mit Matthew McConaughey und was es da alles gibt. Ich tue mich schwerer damit, dass Disney damit ein neues Geschäftsfeld aufmacht, was unheimlich weit weg vom eigentlichen Narrativ ist und sich eigentlich in den Real Estate-Bereich reinbewegt. Aber für mich ist es ganz weit weg gedacht, wo Disney mal herkam. Aber ich sehe da, dem Amerikaner geriert das. Der findet das cool. Das ist eine Brand, wo sie wirklich, da kann man was draus machen.
Ich finde eigentlich sogar, das ist die Disney-Marke zu Ende gedacht. Ja. Also was bietet Disney oder was, wenn du ins Magic Kingdom gehst, das ist der happiest place on earth. Also was Disney ja nicht nur den Amerikanern verkauft, sondern ja letztendlich auch uns, ist die Möglichkeit,
einen Traum zu leben.
Bisher jedenfalls stundenweise, tageweise der Realität zu entfliehen. Und jetzt den Schritt noch weiter zu gehen, zu sagen, ja, du, warum nicht dein ganzes Leben lang? Wir kümmern uns um alles. Ja, und das, wie du richtig sagst, in einem Land, ja, wo gated communities ist, man lebt in seinem Kreis, zieht eine Mauer drumherum, hat alle möglichen Services integriert. Das Ganze jetzt noch mit dem Special Disney Touch, also ein bisschen Magic, zu verzieren, ja, das macht aus meiner Sicht durchaus Sinn.
Es geht für mich auch auf. Ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die das absolut spannend finden, insbesondere in den USA, und sich da nur in so eine Welt reinwünschen, gerade weil es ja um so Traumwelten geht und diese perfekte Inszenierung von Disney. Und das ist ja aber wiederum Kern. Also die Parks sind ja perfekt inszeniert, die sind durchgescriptet. Und deswegen funktioniert ja Disney so gut. Und nun gab es ja schon mal eine Stadt, die sie errichtet haben in den 90ern. Und auch da haben sie versucht, wirklich diese Traumwelt so perfekt zu inszenieren und durchzuziehen. Und dafür braucht es Regeln. Und sie haben all diesen Menschen, die dort wohnen wollten und Häuser kaufen wollten, das waren ja viel mehr, als es das Angebot gab, wirklich ein Regelbuch vorgelegt, wie sie ihre Häuser zu gestalten haben, einzurichten haben, zu pflegen haben, wie sie sich in diesen Straßen aufhalten sollen. Und das ging ja wirklich dann nach hinten los, wenn es dann so das gesamte Leben betrifft. Wie werden Kinder unterrichtet? Wie wird die Schule aufgebaut? Und ich glaube, da kommt man irgendwann in so ein Ende, wenn wirklich diese hundertprozentige Kontrolle, die ja Disney so erfolgreich macht, in alle Lebensbereiche vordringt, dass es dann wieder nach hinten losgeht. Also
ich würde Disney zutrauen, dass sie daraus gelernt haben. Also wenn du in so eine gated community einziehst in den USA, da kriegst du immer ein dickes Regelbuch. Offensichtlich war das Regelbuch ein bisschen zu zu ausführlich, was sie seinerzeit eingesetzt haben, aber dass da ein Regelbuch gibt, wo wir als Europäer davor sitzen und sagen, das kann doch nicht sein, dass Großeltern mehr oder weniger verboten wird, Enkelkinder längere Zeit bei sich zu Besuch zu haben. Das ist Teil der Spielregeln der Gated Communities in den USA. Also für mich natürlich schrecklich. Kann solch Story Living in den USA, wie das der Disney andenkt, funktionieren? Also auch noch mit weiteren Regeln, die es ja offensichtlich braucht, damit dieser Disney-Touch, wie du es ja umschrieben hast, auch funktioniert. Ich kann mir das vorstellen.
Ich würd gern nochmal auf dein Regelwerk eingehen, ja. Das kannst du ja jetzt machen, indem du sagst, du bist Teil einer Gated Community, wo sich diese Community selber diese Regeln gibt, weil sie die Eigentümer dessen sind, also deswegen Hauseigentümervertretung sozusagen. Oder ein Konzern sagt dir, das ist jetzt nicht der Code Civil, nach dem wir leben, sondern das ist der Code Disney, nach dem wir leben. Und da
ist, glaube ich, das Problem.
So, und da bin ich bei dir, dann kannst du das U streichen und dann machst du bitte eine Dystopie daraus, weil das ist dann genau das, wo ich glaube, da gibt es dann nur ein Beispiel noch und das ist HBO, Westworld. Dann geht es genau in diese Richtung, dass die Regeln von anderen gemacht werden und du entweder zum Abschießen gebracht wirst oder erschossen wirst.
Ja, also ohne Frage Dystopie. Aber ich muss sagen, ich hätte ja schon Mühe mit dem Regelwerk in einer handelsüblichen Gated Community in den USA. Ich bin aber der Überzeugung, es gibt Menschen, und ich behaupte auch nicht nur in den USA, für die ist es keine Dystopie, sondern es ist eine Utopie. Ja, und ich, wo im Grunde Eskapismus pur. Mhm. Eskapismus pur, ich kann mich von der Realität verabschieden. Und dann kommt es eben rein, dass ich eine Marke habe, der ich vertrauen kann. Ja, die mir sagt, ihr kennt den Special Disney Touch und wir werden uns darum kümmern.
Alleine der Gedanke, dass man in so einen anderen Markt reingeht, führt bei mir immer zu den Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Golden Arch Hotels.
Von McDonald's.
Exakt, am Genfer und am Zürcher Flughafen. Wo McDonald's die Idee hatte, wir können dich ja nicht nur eine halbe Stunde verpflegen, du kannst ja bei uns auch mal versuchen zu schlafen. Ich habe das mal gemacht. Das machst du nie wieder. Du wachst auf wie eine Fritte ohne Ketchup. Ja, also kommst du vor, als wenn du im Öl gebadet hast. Ja, ist also echt ein Halo-Effekt.
Aber also wenn ich es richtig verstanden habe, dieses erste Projekt, also in der kalifornischen Wüste.
Was sie jetzt gerade bauen.
Da ist ja so die Idee im Grunde so ein romantisiertes 50er Jahre Amerika, den Menschen nahezubringen. Und ich muss gestehen, also ich kenne genug Amerikaner, das ist einfach das, deren Sehnsuchtsplatz.
Ich glaube auch daran, dass es genug Amerikaner gibt, die da hinziehen werden, aber ich glaube, es wird wirklich mehr in diese Richtung gehen, Zweitwohnsitz und mal entfliehen in diese Welt, aber nicht x Dörfer oder Städte über das gesamte Land.
Also zumindest das ist zu hoffen, ja.
Ich hoffe es, ja.
Das war's für heute. Was meint ihr? Ist die Expansion der NFL nach Deutschland ein Indikator dafür, dass die Amerikanisierung des europäischen Profisports in die nächste Runde geht? Und sind die Tage der deutschen Fußball-Bundesliga gezählt? Der Fall Flynn Kliman, Einzelerscheinung oder Krisensymptom für den Berufsstand der Influencerinnen und Influencer? Dürfen wir alle demnächst in von Disney designten Wohnanlagen leben? Oder bleibt dieser Luxus realitätsmüden Amerikanern vorbehalten? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.
Der Marketing-Podcast der Universität St. Gallen.